von einer alten Königin. Der Königin Victoria von England wird gerne berichtet, diese bekannte Story, dass sie es liebt, in einfachen Kleidern durch den Wald zu gehen. Und bei einem solchen Spaziergang geriet sie mal in ein heftiges Unwetter. Und zum Glück tauchte dort in der Nähe eine einfache Hütte auf. Ihre Majestät begab sich zu dieser Hütte. Da schaute eine ältere, etwas verhärmte Dame aus der Tür heraus. Und die Königin gab sich nicht zu erkennen, blieb inkognito, aber bat freundlich angesichts des Wetters um einen Schirm. Nun, krächzte die betagte Dame, meinen verschlissenen können Sie haben, aber meinen neuen verleihe ich nicht. Wer weiß, ob ich den jemals wiedersehe. Sprach, schlurfte ins Haus, holte den alten Scherbel heraus und übergab ihn ihrer Majestät. Diese zog lächelnd davon, wie berichtet wird, beschirmt mit einem schrecklichen Regenschirm, dessen Stangen nach allen Himmelsrichtungen hinaus sprießten. Am nächsten Morgen schickte sie ihren wohlgekleideten Butler zu der alten Dame zurück, zu deren kleinem Haus. Der brachte das Sperrgut zurück mit den höflichen Worten: Königin Victoria lässt danken und ihre Majestät lässt grüßen. Da kippte die alte Dame vor Schreck natürlich aus dem Latschen und stammelte nur noch: wenn ich das doch gewusst hätte. Ja, wenn man das manchmal gewusst hätte. Und einer, der die Geschichte erzählte, fügte hinzu, dass es die Klage derer, die zu spät erkennen, wer der Herr vor dem Haus und wer der Herr im Haus ist. Das ist die Klage gewissermaßen derer, die zu spät kapieren. Und das ist die große Botschaft, mit der uns das Matthäus-Evangelium entgegentritt. Der König ist vor dem Haus. Der König begegnet dir auf diesen Seiten dieses Buches. Ein König für alle Völker. Ein König für dich. Und das ist faszinierend, wie wir im Matthäus-Evangelium diese beiden Perspektiven aufeinander bezogen haben. Einerseits die globale Perspektive. Wir wissen alle, dass Matthäus-Evangelium mündet am Ende in den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Nationen, allen Völkern. Und auf der anderen Seite diese ganz persönliche Perspektive, mit der der König in diesem Evangelium auf uns zukommt, wie wir das in Matthäus 11, Vers 28 etwa zugespitzt finden, wo der König uns einlädt und sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Die globale Perspektive und die persönliche Perspektive. Und dafür brauchen wir beides. Das ist der Weg, den die Evangelien wählen. Wir brauchen den historischen Zugang und wir brauchen den persönlich-seelsorgerlichen Zugang. Und in der Bibel ist beides immer aufs Engste aufeinander bezogen. Das hat auch der Evangelienschreiberkollege von Matthäus und Apostelkollege und Jüngerkollege Johannes schon so formuliert in diesem programmatischen Vers des Johannesevangeliums, wo Johannes in Johannes 20, Vers 31 sagt, und das gilt genauso auch für Matthäus, noch viele andere Zeichen, Vers 30, tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir brauchen die Fakten. Wir brauchen die Fakten in einer zuverlässigen, vertrauenswürdigen Weise berichtet. Und auf diesen berichteten Fakten baut dann die ganz persönliche Botschaft auf. Der historische und der seelsorgerlich-existenzielle Zugang sind nicht voneinander zu trennen. Da besteht ein offensichtlicher Zusammenhang. Und darum ist es so wichtig, dass das, was wir in den Evangelien über Jesus vorliegen haben, vollkommene historische Zuverlässigkeit beanspruchen kann. Das sind keine Glaubenszeugnisse von antiken Schriftstellern, die damit eine Botschaft überbringen und ein persönliches Zeugnis ablegen wollten. Das auch. Aber sie legen alle größten Wert darauf, dass das, was sie hier schreiben, historisch valide und absolut, was die Fakten betrifft, zuverlässig ist. Die historische Zuverlässigkeit ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die seelsorgerliche Wirkung. Es ist schon fast als lächerlich zu bezeichnen, wenn wir sehen, wie die EKD, also die sogenannte Evangelische Kirche in Deutschland, in ihrem Internet ein sogenanntes Glaubens-ABC mit kurzen Artikeln in Stichworten anbietet. Und dann schreibt sie etwa über dieses eine Faktum, über das wir heute auch sprechen werden, dass Jesus geboren wurde, da heißt es, das schreiben sie einfach, es sei so, dass Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth in Galiläa geboren wurde. Der Bibelleser stutzt erstmal und sagt, wie können Sie einfach das so übergehen, was die Evangelisten hier schreiben, einvernehmlich. Oder an anderer Stelle heißt es dort, die Eltern Jesu waren Maria und Josef. So als ob Jesus eben nicht von der Jungfrau Maria geboren worden sei. Gut, das kann man noch abhaken unter der Kategorie von der EKD, hätten wir es nicht besser erwartet. Was man aber ernster nehmen muss im Hinblick auf die Entwicklung in den evangelikalen Kreisen, ist ein Trend, der mir jetzt vor wenigen Tagen bei meinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten deutlich kommuniziert wurde. Am 3. März saßen wir zusammen mit einem der Neutestamentler dort vom Master Seminary. Das ist das Seminar, das zu der Gemeinde gehört, in der John MacArthur predigt. Und dieser Professor Osborne sagte uns beim Lunch, worauf man sich einstellen müsse. In Amerika sei ein ganz klarer Trend, auch innerhalb so leidlich evangelikaler Ausbildungsstätten erkennbar, dass wir eine zunehmende Infragestellung der historischen Zuverlässigkeit der synoptischen Evangelien beobachten. Also etliche evangelikale Seminare, die noch vor 15, 20 Jahren als ganz normal bibeltreu galten, bewegen sich in der Exegese und dort vor allem in der Exegese des Neuen Testaments und dort vor allem in der Exegese der synoptischen Evangelien. Das heißt, das sind die drei Evangelien, die gewissermaßen eine gemeinsame Perspektive haben, Matthäus, Markus und Lukas, immer mehr dahin, dass natürlich so die grundsätzliche Zuverlässigkeit akzeptiert wird, aber die Zuverlässigkeit im Einzelnen doch in Frage gestellt wird. Und hier wird gerade bei den Synoptikern, ja, werden dann verschiedene Theorien aufgestellt, wie die möglicherweise voneinander abhängig sein könnten und voneinander dann quasi abgeschrieben haben könnten. Es wird zunehmend nach außerbiblischen Quellen gesucht. Es wird zunehmend neu das Bild des wirklich historischen Jesus gesucht. Das Ganze läuft unter dieser Überschrift The Quest for the Historical Jesus, die Suche nach dem historischen Jesus. Und ein Kollege von Professor Osborne, den ich dort auch gehört habe, David Farnell, hat ein bemerkenswertes Buch herausgegeben, The Jesus Quest, das er unter den Untertitel stellt, The Danger from Within. Und damit macht er deutlich eine große Gefahr für das Vertrauen in die ganze Zuverlässigkeit, gerade der Evangelien, kommt zunehmend auch von ja eigentlich evangelikalen Bibelschulen und Seminaren. Und hier wäre eine Welle im Anrollen, die ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht habe. Und als wir da bei Osborne zum Lunch saßen, habe ich mich umso mehr gefreut. Bald geht's nach Hause und dann machen wir Bibeltage ausgerechnet über ein synoptisches Evangelium, nämlich Matthäus. Ich habe mich besonders darüber gefreut. Aber es ist auch für uns alle klar, wir müssen an diesen Punkten gerüstet sein. Wir müssen wirklich Gewissheit darüber haben, und zwar begründete Gewissheit, dass die Berichte über das Leben Jesu uns eine solide, gründliche, akkurate Information zur Verfügung stellen. An diesem Punkt fallen unendlich viele Würfel. An diesem Punkt entscheiden sich ganze geistliche Biografien. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch vertraut sind mit dem, was die Evangelien schreiben. Und dass wir wissen, was uns in diesen Texten vorliegt. Dass wenn wir das lesen, dass wir wirklich dem Jesus begegnen, so wie er war und so wie er ist. Und darum ist es so ein großes Vorrecht, dass wir das jetzt miteinander studieren können. Wir brauchen einen soliden Zugang zum historischen und zum gegenwärtigen Jesus Christus, der ein und derselbe ist. Und der Heilige Geist gab uns diesen Zugang in vierfacher Weise. Ich bekomme jetzt erstmal in einfacher Weise den Zugang zum Bildschirm. So, der Heilige Geist gab uns diesen Zugang in vierfacher Weise, indem er uns nämlich drei beziehungsweise vier Evangelien zur Verfügung stellt, die sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Da haben wir drei Evangelien, die von der Systematik her einen ähnlichen Zugang wählen, nämlich Matthäus, Markus und Lukas. Deswegen kann man diese Texte, sie haben im Grunde genommen einen vergleichbaren Aufbau, kann man diese Texte auch so gut ergänzend miteinander lesen. Nicht jeder Punkt, der auf den ersten Blick ein leicht unterschiedlich ist, erschließt sich uns, aber dann liegt das daran, dass uns noch irgendeine Beobachtung oder irgendein Faktum fehlt. Diese Berichte ergänzen sich gegenseitig. Wir werden das auch an einem speziellen Punkt noch einmal nachweisen heute. Matthäus, Markus, Lukas, die sogenannten Synoptiker, die also eine Zusammenschau haben, und dann das offensichtlich später geschriebene Johannesevangelium. Das Johannesevangelium, das nicht den Anspruch hat, sozusagen all das nochmal zu wiederholen, was die Synoptiker schon geschrieben haben, sondern das offensichtlich, und so haben es auch die frühen Kirchenväter überliefert, das offensichtlich den Anspruch hat, noch zu ergänzen, was die anderen drei Kollegen noch nicht geschrieben haben. Und darum ist für die Chronologie der Ereignisse für uns unverzichtbar, immer wieder das Johannesevangelium dazuzunehmen, nicht jetzt heute, weil für uns sind heute noch keine komplizierten chronologischen Fragen zu lösen, das kommt dann beim der nächsten Male, aber das Johannesevangelium als gewissermaßen letztes Wort, was uns oft einen Rahmen gibt, das ist etwa für die Osterberichte auch wichtig, in denen wir die einzelnen Aspekte der anderen Evangelien hineinstellen können. Und dort im Johannesevangelium, wie auch in den anderen Evangelien, machen die Apostel klar, dass sie sich dessen bewusst sind, die schriftliche Offenbarung des Alten Testaments vorzuschreiben. Also es ist nicht so, dass die da Gelegenheitsschriften produziert haben und irgendwann ein paar Jahrhundert Jahre später ist es dann der Kirche eingefallen, wir sollten das eigentlich auch nochmal zu einem Kanon zusammenstellen. Sondern man kann das nachweisen, dass die Apostel sich durchaus dessen bewusst waren, was sie dort schreiben, ist Heilige Schrift. Und Jesus hatte es ihnen ja angekündigt. Ich nenne jetzt nur mal die vier Verse, die sie dort notiert haben. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommt, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann nochmal Johannes 17, Vers 20, macht Jesus deutlich, dass durch dieses Wort, das er den Aposteln damals gegeben hat, auch wir zum Glauben kommen werden. Da sagt nämlich Jesus in Johannes 17, Vers 20 im hochpriesterlichen Gebet, ich bitte nicht aber für diese allein, nämlich für die Jünger der ersten Stunde, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier ist ganz deutlich, dass Jesus voraussieht, durch das Wort der Apostel werden auch wir zum Glauben kommen. So hat der Herr uns einen zuverlässigen Zugang zu sich selbst als Person gegeben. Hier begegnen wir dem wahrhaftigen, dem lebendigen Jesus Christus. Das ist ein akkurater Bericht darüber, wer er ist. Diese Berichte erheben nirgendwo den Anspruch der biografischen Vollständigkeit. Sie erheben nirgendwo den Anspruch, jeden Monat des Lebens Jesu für uns aufzuzeichnen. Aber sie erheben den Anspruch, dass das, was sie schreiben, zuverlässig und akkurat ist. Und sie waren sich offensichtlich dessen bewusst, dass sie an der Fortsetzung der Heiligen Schrift beteiligt gewesen sind. Das sehen wir auch an den Anfängen der Evangelien. Das Johannesevangelium beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort. Und es beginnt damit mit den gleichen Worten, wie auch 1. Mose 1 beginnt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und sie sehen das auch etwa am Beginn des Markus-Evangeliums, wo es schlichtweg heißt, Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Also auch nochmal eine Anknüpfung an diesen Anfang. Und das Matthäus-Evangelium beginnt mit den Worten Biblos Genesios, also Buch des Anfangs von Jesus Christus. Hier begegnen wir unserem Herrn. Hier, liebe Leute, stehen wir auf heiligem Boden. Und die besondere Perspektive, die Matthäus uns entfaltet, ist jene, dass er uns Jesus als den König vorstellt. Den König Israels, den König, der aber auch einen Anspruch auf die ganze Welt erhebt. Deswegen ja diese globale Perspektive am Ende des Matthäus-Evangeliums geht hin in alle Welt. Und das wird schon deutlich an dem Stammbaum, in den Friedemann Wunderlich uns heute Morgen eingeführt hat. Jesus als der König, hier kommt der Thronerbe. Da heißt es in Matthäus 1, Vers 6, Isai zeugte den David, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. Und dann läuft das alles auf Jesus hinaus. Hier kommt der Thronerbe. Hier kommt der Nachfolger auf dem Thron Davids. Und später in Matthäus 21, 5 wird es dann heißen, mit dem Zitat aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir. Das ist das große Thema des Matthäus-Evangeliums. Der König regiert in seinem Reich. Und wir haben nun das Privileg, den Anfang dieser Königsgeschichte ab Kapitel 2 miteinander zu studieren. Und natürlich ist es nicht möglich, in einem Vortrag jeden einzelnen Abschnitt genauestens zu untersuchen, sondern es ist meine Aufgabe, gewissermaßen eine Linie hindurchzulegen durch diesen Text. Und es ist meine starke Empfehlung und Erwartung und Bitte und mein Wunsch an Sie, dass Sie das dann vertiefen in den einzelnen Abschnitten. Aber der Anspruch dieser Bibelarbeit besteht darin, eine Linie zu legen, einen Überblick zu geben und vor allem zu erklären und zu zeigen, wie die einzelnen Teile ineinander greifen und miteinander das Gesamtbild ergeben. Ich habe das versucht, auf meiner Gliederung deutlich zu machen, die drei Teile hat. Teil 1 beschreibt die Kindheit des Königs von Kapitel 2, 1 bis 23. Teil 2 beschreibt die Vorbereitung des Königs auf seinen Dienst. Das sind die Kapitel 3, 1 bis 4, 11. Und Teil 3 schildert uns den Dienstantritt des Königs in Galiläa. Und dieser Dienstantritt des Königs in Galiläa, der wird uns mit einem Problem und mit einer offenen Frage am Ende konfrontieren. Und dieses Problem löst, beziehungsweise geht Jesus an, dann in der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7, mit der wir morgen die Bibeltage abschließen wollen. Das ist der Plan. Also steigen wir jetzt ein in die Kindheit des Königs und kommen gleich zu dem ersten Bericht. Wie hängt dieser Bericht mit dem Weihnachtsevangelium bei Lukas zusammen? Markus steigt ja sofort mit dem Dienst des erwachsenen Jesus ein. Markus 1. Markus 1 hat keine Vorgeschichte. Johannes beginnt noch weiter vor Matthäus und Lukas, indem er nämlich in der Ewigkeit die Geschichte Jesu beginnen lässt. Am Anfang war das Wort. Das meint dort Jesus und durch dieses Wort, durch Jesus hat Gott die Welt geschaffen. Also Johannes beginnt in der Ewigkeit, Markus beginnt, als Jesus 30 Jahre ist und Matthäus und Lukas leisten uns den Dienst, dass sie die Kindheitsgeschichte Jesu schildern und sich darin gegenseitig ergänzen. Etwa die Geburt Jesu bekommen wir in Matthäus 1 aus der Perspektive Josefs mehr geschildert. Der Paralleltext bei Lukas hat mehr die Perspektive von Maria, so wie uns ja auch Matthäus den Stammbaum von Josef präsentiert und Lukas den Stammbaum von Maria. Und wir steigen dann in Kapitel 2 ein, wo das Jesuskind schon ein wenig älter ist. Das kann man auch an dem Begriff erkennen, den Matthäus dort verwendet, nämlich er bezeichnet Jesus dort als Paidion. Das ist ein kleines Kindchen, während Lukas noch vom Brephos, also vom Säugling spricht. Es ist also eine gewisse Zeit vergangen seit der Geburt des Herrn. Sie sind noch dort in Bethlehem. Wie lang die Zeit war, die vergangen ist, sagt uns der Text nicht. Matthäus verwendet eine Formulierung, die deutlich macht, jawohl, es wird jetzt ein darauf folgendes Ereignis geschildert, aber dieses legt keinen Zeitraum fest, das müssen wir offensichtlich nicht wissen. Und er steigt nun so ein. Matthäus 2, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Wer waren diese Leute? Kaum ein Bericht ist so stark durch Ausschmückungen und Zusätze ja, teilweise auch entstellt worden, wie eben dieser Bericht von den Weisen aus dem Osten. Es ist nicht gesagt, dass es Könige waren. Es ist auch nicht die Zahl 3 genannt. Sie heißen auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar. Wer waren diese Männer? Sie waren Magoi. Das heißt, Gelehrte. Damals bezeichnete man mit diesem Wort Mitglieder einer medischen Priesterkaste. Die hatten wahrscheinlich nicht viel mit Astrologie oder Horoskopen im Sinn, sondern das waren eher wissenschaftlich orientierte Leute, die sich mit Sternkunde befassten, auch mit Mathematik nach allem, was wir wissen. Sie genossen in Babylonien hohes Ansehen, sie waren politisch einflussreich. Und es ist davon auszugehen, dass viele von ihnen das Alte Testament kannten. Denn 600 Jahre vorher, wir wissen es, da waren die Juden in babylonischer Gefangenschaft gewesen. Und da hatte einer von ihnen, nämlich Daniel, einen sagenhaften Aufstieg unter dieser Berufsgruppe genommen. Er hatte sich um diese Leute auch verdient gemacht, der Prophet Daniel. Und wir lesen in Daniel 2, Vers 24, dass Daniel sich für diese Magoi seinerzeit eingesetzt hatte. Daniel 2, Vers 24. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den König. Der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach, bringe die Weisen von Babel nicht um. Also er hat denen quasi den Hals gerettet. In Vers 48 heißt es dann, Daniel 2, Vers 48, darauf machte der König den Daniel groß, gab ihm viele Geschenke und machte ihn zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Wir wissen, dass Daniel ein sehr missionarisch gesonnener Mann war. Der hat sicherlich das Alte Testament ausgebreitet unter diesen Leuten. Und nun ist es interessant, dass sie einen Stern sehen und so ernst nehmen. Man hat alle möglichen Überlegungen angestellt, was für ein Sternzeichen das gewesen sein könnte, irgendeine Kombination von Jupiter und Saturn oder wie auch immer. Einige gehen davon aus, es war einfach eine Supernova, also ein riesengroßer, plötzlich auftretender heller Stern. Der Altorientalist Werner Papke, der an der Maximilians-Universität in München gelehrt hat, vertritt die These, dass es wahrscheinlich eine Supernova war, die im Sternbild der Jungfrau auftrat, also in einer bestimmten Sternkonstellation, die man als Jungfrau bezeichnet. Und nun konnten die eins und eins zusammensetzen. Die Supernova im Sternbild der Jungfrau. Aus dem Propheten Daniel konnte man errechnen, zu welchem Zeitpunkt der Messias in etwa geboren werden musste mit diesen Jahrwochen. Das fiel auch noch genau in diese Epoche. Dann gab es im Alten Testament noch einen Vers wie 4. Mose 24, 17. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Der Stern, der König, im Sternbild der Jungfrau. Und so setzte sich das Bild zusammen. Und voller Erwartung machen diese Männer sich auf einen Weg, der etwa 800 Kilometer gebraucht hat. Ist interessant, der christliche Prediger Ignatius, der hat nur so gut 100 Jahre nach Jesu Geburt geschrieben, er sagt, wie wurde Jesus der Welt offenbart? Indem hoch über allen Sternen am Himmel ein Stern hervorleuchtete, dessen Licht nicht zu beschreiben ist. Also das ist ein Zeugnis noch aus einer Zeit, die ziemlich nah dran ist. Sie haben jedenfalls Indizien und sie merken, hier kommt einer, der ist etwas anderes als nur ein normaler Mensch. Und so treten sie mit dieser erstaunlichen Gewissheit dort am Hof des Herodes auf. Es ist klar, dass sie zunächst mal nach Jerusalem gehen, denn dort muss man den Messias erwarten. Und Herodes nimmt ihren Besuch auf eine erstaunliche Weise ernst. Das ist auch interessant. Herodes war ein kalkulierender Machtmensch. Er war ein grausamer und gnadenloser Despot. Er hat allein, um seine Macht zu halten, seine Frau, seinen Schwager, 3 seiner Söhne umbringen lassen. Natürlich nicht alle gleichzeitig. Aber er schreckte vor nichts zurück. Er arbeitete mit Zuckerbrot und Peitsche. Er inszenierte spektakuläre Bauprojekte, um sich die Leute gefügig zu machen oder wohlgesonnen. Er baute Tempel zu Ehren Roms und er baute, um mit den Juden einigermaßen gut klarzukommen, auch für die Juden den Tempel in monumentalem Maße weiter aus. Der Tempel, der zur Zeit Jesu steht, geht auch mit zurück auf die Bautätigkeit des Herodes. Allerdings lässt er auch ein Bild vom Adler am Tempel anbringen, als Symbol der römischen Macht, was natürlich den Juden überhaupt nicht gefallen hat. Und dieser Herodes, der ein Machtmensch ist, wie einer nur ein Machtmensch sein kann, der fängt an zu zittern, als er hört von dem König, der da kommen soll. Erstaunlich, wie ernst er das nimmt. Die Weisen, der Herodes, und dann sind da die Schriftgelehrten. Und wir sehen, in diesen Reaktionen der Menschen auf Jesus bricht sich immer auch möglicherweise unsere Antwort, unser Verhalten, unser Reagieren auf Jesus. Herodes zitiert die Schriftgelehrten zu sich und sie geben die Informationen, die man geben muss. Wo soll der Messias geboren werden? Natürlich in Bethlehem, Micha 5, Vers 1. Das wissen sie, das ist nicht erstaunlich, das ist ihr Alltagsgeschäft. Was aber erstaunlich ist, ist das, was sie nicht tun. Sie fragen nicht nach. Sie fragen nicht nach dem Stern. Sie lassen sich nicht elektrisieren. Sie reagieren mit einer erstaunlichen Apathie. Lesen Sie es mal in Matthäus 2. Sie sagen da ihr Ströflein mit Micha 5, aber dann wird nichts mehr über sie berichtet. Sie bleiben offensichtlich in Jerusalem hocken. Und Herodes ruft noch eine zweite Sitzung mit den Weisen ein und gibt ihnen dann den Auftrag, sie sollen ihn doch bitte schön informieren, wenn sie mehr von dem Kind erfahren haben. Und die machen sich dann auf den Weg. An den Schriftgelehrten können wir sehen, was Wissen bringt, wenn es nicht aktiviert wird. Biblisches Wissen ist wie Benzin. Biblisches Wissen ist nicht einfach nur trocken. Was für das Auto das Benzin ist, ist für den Christen das biblische Wissen. Ohne Benzin fährt kein Auto. Biblisches Wissen ist nie totes Wissen. Biblisches Wissen ist jederzeit leicht entzündbar. Biblisches Wissen hat die Tendenz zum Brennen. Aber nun ist es wichtig, dass im Herzen gewissermaßen eine Zündung sich vollzieht, die sozusagen das Potenzial dieses Wissens entflammt. Und genau das bleibt bei den Schriftgelehrten aus. Herodes ist gelähmt von seiner Angst. Die Theologen sind gelähmt von ihrer Apathie. Nur diese Weisen, diese Magoi, die ziehen durch, die bleiben nicht in Jerusalem stehen. Nachdem sie nun diese 800 Kilometer von Babylon gekommen waren, gehen sie die letzten 10 Kilometer auch noch und sie gehen bis zum Ziel und sie knien vor dem König. Und wenn man das dann liest über sie in den Versen 10 bis 12, dann wird man an dieses Weihnachtslied erinnert, Herbei, o ihr Gläubigen, wo es dann heißt, o lasset uns anbeten den König. Und genau das tun sie. Ihre Ehrfurcht drücken sie aus durch die Symbolik ihrer Geschenke. Die haben sie offensichtlich von zu Hause mitgebracht. Die Symbolik dieser Geschenke zeigt auch, dass sie damit rechnen, es mit einem König zu tun zu bekommen. Gold, die königliche Farbe. Weihrauch, Zeichen für das Göttliche, das Räucherwerk der Opfer. Ja, und Myrrhe. Die Myrrhe kann man dort nicht so richtig einfügen. Das ist möglicherweise eine unbeabsichtigte Vorausschau auf den Tod dieses Königs, der dann auch unter anderem mit Myrrhe einbalsamiert wird. Also schon an der Krippe wird deutlich, wie verschieden, wie gegensätzlich Menschen auf diesen König reagieren. Und dann erleben wir diesen dramatischen Umbruch, als sie aber weggezogen waren. Und wieder haben wir diese Verknüpfung, Vers 13 bei Matthäus, diese Verknüpfung, die deutlich macht, es ist eine chronologische Folge, aber es wird keine genaue Zeitangabe gemacht. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum umspricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Jetzt beginnt die Verfolgung des Königs, Gott auf der Flucht. Und damit wir uns das ein wenig vorstellen können, habe ich uns hier mal die Ahnung einer Karte anbringen lassen. Also Sie können, denke ich, gut darauf erkennen, dass das Israel sein soll. Vielleicht kriege ich das ja noch ein bisschen größer hin. Zweiter Versuch.
Vitali, vielleicht können Sie mir doch nochmal den Rest dieses Bildes da beseitigen. Aber ich meine, Sie können trotzdem erkennen, worum es geht. Also, hier etwa ist Jerusalem, Bethlehem, und dann ziehen Sie rüber nach Ägypten in den Westen. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind etwa 140 Kilometer. Nur damit Sie so die Relationen haben, die Zusammenhänge, so dass ich das mit einem Klick wieder hin und zurück kriege. Ne? Das kommt davon, wenn man ja, man braucht Leute, die Zusammenhänge verstehen. Deswegen studieren wir auch intensiv die Bibel. Okay, dankeschön, Vitali. Also, es geht jetzt westwärts nach Ägypten, 140 Kilometer. Da stand er auf, nahm das Kind, vielen Dank, und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist ein Zitat aus Hosea 11, Vers 1. Kommen wir gleich dazu. Das ist die Situation, ja, wo eben noch die Hirten zum Stall rannten, rennt jetzt ein Ehepaar mit Säugling um sein Leben. Wo eben noch die Wissenschaftler Gottes Sohn anbeteten, da machen sich jetzt die Büttel des Herodes ans Werk zu diesem entsetzlichen Kindermord. Herodes, dieser Bluthund der Antike, er will den einen erwischen und riskiert dafür bzw. opfert dafür das Leben all der anderen, die in etwa in diesem Alter sich befunden haben könnten. Und dieser drittklassige Despot wird so nur das erste Glied in der langen Kette derer, die den Sohn Gottes bekämpfen und ablehnen werden. Und an Josef können wir in dieser Situation studieren, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Josef ist mit Jesus unterwegs und das bedeutet für ihn zunächst mal prompter Gehorsam, denn er bekommt ja den Auftrag von Gott. Sehen Sie mal, wie schön das hier geschrieben ist. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, fliehe nach Ägypten und bleibe dort. Vier Aufträge. Und Josef erfüllt alle vier. Da stand er auf, nahm das Kind, entfloh nach Ägypten und blieb dort. Das nennt man mal wörtlichen Gehorsam. Vier knappe Verben, die das zum Ausdruck bringen. Und ein weiteres sehen wir an Josef, was es bedeutet, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dieser Druck, der auf ihm lastet vom ersten Tage an. Es ist kein Spaziergang, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist kein Spaziergang, dem König der Könige zu dienen. Und das erlebt Josef von Anfang an. Aber er erfüllt treu seine Aufgabe und er führt Gottes Befehle 1:1 aus. Und so wird die Reisegeschichte Gottes eine Fluchtgeschichte von Bethlehem nach Ägypten, von Ägypten nach Judäa und dann schließlich von Judäa nach Nazareth, sodass er dort landet, wo seine erste Heimat werden soll. Und Matthäus macht deutlich, das ist kein Zufall. Diese Reiseroute ist kein Zufall, sondern sie ist so von Gott her vorgesehen, von Anfang an. Und das macht er daran deutlich, dass hier dreimal die Formulierung steht, damit erfüllt sich ein Prophetenwort. Sie haben das in 2,15, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, das ist ein Hosea-Zitat. Sie haben das in 2,17, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jeremia geredet hat. Und Sie haben das noch ein drittes Mal in Vers 23, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist. Hier in diesem Weg erfüllt sich, was die Propheten angekündigt haben. Und wir wollen uns zwei dieser Prophetien noch einmal genauer anschauen. Das eine ist die Prophetie aus Hosea 11 in Matthäus 2, Vers 15. Gucken Sie sich das in Ihrer Bibel mal bitte genau an. Da steht, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da haben sich die Bibelkritiker zu Wort gemeldet und haben gesagt, naja, das ist mal wieder so typisch. Da hat er irgend so ein Stichwort im Alten Testament gefunden und das einfach mal da reingeschrieben, um damit eine größere Autorität zu beanspruchen. Aber diese Leute können einfach nicht genau hinschauen und lesen, was Matthäus dort gemacht hat. In Hosea 11, Vers 1 steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und damit nimmt Matthäus eine Metapher auf,
die schon so von Hosea verwendet wurde. Das ist hochinteressant. Einmal bezieht sich das natürlich zurück auf den ursprünglichen Auszug aus Ägypten, des Volkes Israel. Aber schon Hosea gebraucht diese Formulierung, nach Ägypten gehen und aus Ägypten herauskommen, immer wieder und immer häufiger als Bild für den Weg des Volkes Israel. Also er bezieht sich auf das Ereignis und benutzt es immer wieder als Metapher. Und Matthäus nimmt nun diese Metapher von Hosea auf. Und an der Art und Weise, wie er sie aufnimmt, merkt man, er hat genau verstanden, was Hosea da macht. Und er zeigt uns, wie sich im Weg des Königs die Geschichte seines Volkes wiederholt. Oder man könnte auch sagen, wie die Geschichte Israels den Weg seines Königs vorschattet. Und genau das zeigt Matthäus, indem er Hosea 11, Vers 1 so aufnimmt, wie er es aufnimmt. Ja, es ist wichtig, dass wir das genau sehen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea verwendet diese Formulierung aus Ägypten, nach Ägypten, immer wieder als Bild für den Weg des Volkes Israel. Und genau in diesem Sinne, wie Hosea das verwendet, greift Matthäus es auf und zeigt, im Weg des Königs wiederholt sich bzw. erfüllt sich die Geschichte seines Volkes. Und deswegen hätte hier an dieser Stelle kein passenderes Zitat als das aus Hosea 11, Vers 1 bringen können. Aus Hosea habe ich meinen Sohn gerufen. Wir müssen diesen Vers nicht verschämt schnell weiterlesen, wenn er kommt. Matthäus weiß genau, was er hier tut. Und dann schauen wir uns das andere Zitat an. In Matthäus 3, Vers 23, dieses Zitat aus Jesaja 11. Und Jesaja 11, das wissen wir, ist auch eine messianische Verheißung, eine messianische Ankündigung. Wie heißt es in Jesaja 11? Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und dann nochmal Parallelismus und ein Schößling aus seinen Wurzeln. Da kündigt Jesaja an, dass der Messias geboren wird zu einer Zeit, wo Israel nur noch ein Stumpf ist. Der Messias wird auf den Trümmern seines Volkes geboren werden. Er wird nicht aus der Krone des Baumes kommen, sondern aus dem Stümpfchen, was noch übrig geblieben ist. So hat es sich ja dann auch erfüllt. Kleiner Anfang, große Macht. Und wie das im Alten Testament oft üblich ist, diese parallele Formulierung, ein Zweig und ein Schößling. Und das hebräische Wort für Schößling ist, Sie werden es vielleicht ahnen, Neser. Und dieses hebräische Wort Neser für Schößling hängt sprachlich zusammen mit dem Namen der Stadt, in die Jesus kommt, nämlich Nazareth. Neser, Nazareth. Das hat eine gemeinsame sprachliche Wurzel, offensichtlich. Es stammt gewissermaßen vom gleichen Wort. Und Matthäus macht nun deutlich, dadurch, dass Jesus nach Nazareth kommt, wird er Nazarener genannt. Und darin erfüllt sich jener Titel, den Jesaja für ihn gewissermaßen vorgesehen hat in Jesaja 11. Was für ein Zusammentreffen. Und Matthäus sieht das. Der Neser, der Schößling, kommt nach Nazareth und wird Nazarener genannt. Und so erfüllt sich Jesaja 11. Und so sehen wir, wie schon in der Kindheit des Königs die Linien vorgezeichnet sind, die auch seinen späteren Weg prägen werden. Es ist die Anbetung des Königs. Aber es ist auch die Verfolgung des Königs von Anfang an. Und noch etwas fällt auf, dass an der präzisen Erfüllung dieser Vorgaben die Feinde Gottes mitwirken müssen. Das zeigt die Souveränität Gottes schon über diesem Anfangsweg des Königskindes gewissermaßen. Das ist der erste Teil, die Kindheit des Königs. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und einen Abschnitt machen wir noch und dann haben wir uns die Pause verdient. Halten Sie noch 12,5 Minuten durch vielleicht. Jetzt sind Sie immerhin diese 12,5 Minuten noch wach. Also, jetzt kommt Teil 2. Und wenn wir schauen, wie ist das verknüpft bei Matthäus, dann sehen Sie wieder das gleiche Prinzip. Kapitel 3 beginnt mit der Formulierung in jenen Tagen. Also es springt wieder in die nächste Epoche hinein. Es macht deutlich, jawohl, es ist ein reales Geschehen. Es ist aber nicht genau beziffert, wie lang der Zeitraum zwischen diesen Ereignissen war. Aber es ist klar, wir befinden uns jetzt gewissermaßen ja 30 Jahre später. Und wir lesen nun, wie der König vorbereitet wird auf seinen Dienst. Und zur Vorbereitung wird eben der Herold des Königs geschickt, Johannes der Täufer. Auch dieser Herold war schon angekündigt im Alten Testament, nämlich in Jesaja 40, Vers 3. Da ist von der Stimme eines Rufenden, die in der Wüste ertönt. Und so befinden wir uns jetzt auch in der Wüste, nämlich hier in diesem Bereich, etwa nördlich des Toten Meeres, dort, wo Johannes der Täufer jetzt auftritt, und wir lesen die ersten Verse. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa, also dort im Süden, etwa irgendwo im Nordbereich des Toten Meeres, dass Sie sich das vorstellen können. Und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das, nämlich Johannes, ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel, und seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa, das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Es ist immer gut, sich eine Karte daneben zu legen, wenn man die Evangelien liest. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Was für eine Situation. Er ruft seine Zeitgenossen in die Wüste, und darin liegt zunächst mal eine einzige große Provokation. Eine einzige große Provokation. Das ist unser Punkt A hier. Die Zuhörer werden herausgefordert, herausgerufen, und das beginnt schon mit dem Ort. Johannes hätte ja auch am Tempelplatz in Jerusalem predigen können. Er hätte in einer der Synagogen des Landes predigen können. Warum geht er ausgerechnet in die Wüste? Nun, Jesaja 40 hatte diesen Ort angekündigt. Aber warum? Die Wüste stand für Freiheit. Der Exodus, der Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten, let my people go, führte wohin zunächst? In die Wüste. Wenn Gott kommt, dann ruft er euch in die Freiheit, heißt diese Predigt in der Wüste. Und dann steht Wüste nicht nur für Freiheit, sondern Wüste steht für Konzentration. Hier in der Wüste gab es keine Ablenkung, hier gab es nur Steine und Sand. Hier mussten sich alle konzentrieren auf die Stimme des Rufers in der Wüste. Und damit sagt Johannes, wenn Gott kommt, dann ist vollste Konzentration erforderlich. Dann müsst ihr alle Aufmerksamkeit, Entschuldigung, das ist ein etwas schmaler Weg hier vorne. Dann müsst ihr, ich hätte das erst nach 12,5 Minuten versuchen sollen, ja. Das kann man nur einmal machen pro Vortrag. Also, sorry. Also, ich bin nur für die das nur hören können, ich bin hier fast von der Mini-Bühne gestürzt. Also, Wüste steht für Konzentration. Und Wüste steht nicht nur für Freiheit und für Konzentration, sondern Wüste steht, wofür noch? Wüste steht für Trennung. Wer in die Wüste ging, musste sein übriges Leben zurücklassen. Und das heißt, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich in die Wüste ruft, dann musst du dein übriges Leben zurücklassen. Dann kannst du nicht einfach so weiterleben wie bisher. Dann wird das dein Leben durcheinander wirbeln. Dann wirst du dich von manchem trennen müssen, was dir bisher lieb und teuer war, weil es nicht zu einem Leben mit Gott passt. Der Ruf in die Wüste ist der Ruf in die Freiheit, der Ruf zur Konzentration und der Ruf zur Trennung. Das ist schon Provokation genug. Und die andere Provokation ist der Typ. Das war kein aalglatter Diplomat. Der lebte ganz für seine Botschaft. Seine ganze Erscheinung zwang zum Zuhören. Das erinnerte die Leute, die das Alte Testament kannten, an den Propheten Elia. Der hatte auch so einen einfachen Ledergürtel um die Hüften getragen, sein Gewand aus Kamelhaaren, das war stabil, das war nicht gerade aufwendig,
Calvin Klein oder Tommy Hilfiger. Die Kamelhaare waren besonders haltbar. So oft brauchte der offensichtlich keinen neuen Mantel. Und sogar seine Ernährung schien sich auf das Nötigste zu konzentrieren. Heuschrecken, die gelten im Orient bis heute als Nahrungsmittel, und wilder Honig soll damals im Jordangebiet besonders verbreitet gewesen sein. Das ist kein religiöses Establishment, was den Leuten hier begegnet. Und provokativ nicht nur der Ort, nicht nur die Figur, sondern provokativ vor allem die Botschaft. Und jetzt wird's eng. Denn was predigt der Mann in Vers 2? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Diese Bekehrungspredigt hatten schon die alten Propheten immer wieder laut werden lassen. Bekehrt euch, kehrt um. Shuvu, sagten die Propheten. Metanoia ist die Übersetzung mit dem griechischen Wort im Neuen Testament. Das heißt eine radikale Kehrtwendung. Ändert die ganze Richtung eures Lebens. Und Vers 11 macht dann deutlich, wohin es gehen wird. Nur der Messias kann euch retten. Und warum? Das müssen wir genau verstehen. Warum war diese Botschaft so provokativ? Die meisten Leute, zu denen Johannes hier predigt, waren was? Sie waren Juden. Sie waren Juden. Und diese Juden gingen davon aus, dass sie eigentlich mit Gott in einem ganz ordentlichen Verhältnis standen. Das kann man sich vielleicht ganz gut deutlich machen an der unterschiedlichen Befindlichkeit in Ost- und Westdeutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Ich denke, das hat sich inzwischen etwas angenähert. Aber meine Erfahrung war immer wieder die, wenn man im Osten den Durchschnittsbürger als Christen ansprach, dann fühlte er sich vereinnahmt. Wenn man im Westen den Durchschnittsbürger nicht als Christen ansprach, dann fühlte er sich beleidigt. Und so wie letzteren ging es wohl auch den Juden zur Zeit Jesu. Ja, man kam ja aus diesem religiösen Umfeld. Einen Messias brauchen wir vielleicht politisch, aber nicht persönlich. Und in diesen Luftballon sticht jetzt Johannes hinein und sagt, das Himmelreich ist nah. Gott kommt seiner Welt so nah, wie das nie zuvor passiert ist. Jesus wird das dann später noch weiter zuspitzen. Das sehen wir gleich in Kapitel 4. Und Leute, je deutlicher der Schöpfer sich seinen Geschöpfen zuwendet, umso größer ist unsere Verantwortung, darauf zu antworten. Je näher Gott kommt, umso deutlicher wird, wie wenig wir zu ihm passen. Und deswegen muss jetzt Buße her. Was für eine Provokation. Das bedeutet nämlich, jeder Mensch braucht Bekehrung. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat Johannes der Täufer seine Predigt noch durch eine Zeichenhandlung unterstrichen. Und diese Zeichenhandlung finden wir in Vers 6 und in Vers 11. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Und er sagt nochmal in Vers 11, da unterscheidet er seine Taufe von dem, was Jesus tut. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und jetzt müssen wir das verstehen. Da wurden die Leute untergetaucht. Die Johannes Taufe war noch nicht die christliche Taufe. Aber dieses Zeichen war brisant. Warum? Weil die Juden das eigentlich nur von Heiden kannten. Es gab die Proselytentaufe. Und diese Proselytentaufe markierte den Umbruch des Heiden, der sich zum Judentum bekannte. Und damit demonstrierte der Heide, in meinem alten Leben war ich auf einem falschen Wege und gehörte nicht zu Gott. Und von jetzt an will ich zu Gott gehören. Und deswegen taufe ich mich. Die Proselytentaufe war wahrscheinlich oft auch so gehalten, dass der Täufling sich quasi selbst untertauchte. Und Johannes ruft nun seine jüdischen Hörer auf, sich taufen zu lassen. Verstehen wir, was das bedeutet? Damit sollen die jüdischen Hörer deutlich machen, bisher gehörte ich noch nicht wirklich zu Gott, weil ich ihn nicht persönlich geglaubt habe, aber von jetzt an will ich zu Gott gehören und mich an den Messias halten, den Johannes angekündigt hat. Und wer das mit dieser Johannestaufe wirklich ernst meinte, der bekannte sich damit als Sünder. Der bekannte sich damit zu einem Vorher und Nachher. Nun, die Johannestaufe, die gibt es schon lange nicht mehr, aber die Johannespredigt, die spaltet die jüdische Nation bis heute. Ist Jesus der Messias, ja oder nein? Und dann sehen wir, wie sie reagieren in Vers 5 und 6. Da zog zu ihm hinaus ganz Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Da kommen viele zusammen. Nun, wenn man die Evangelien weiterliest, wird deutlich, dass viele dieser Leute später wieder in ihr altes Leben zurückgegangen sind. Aber vielleicht ist sowas wie eine Euphorie der ersten Stunde entstanden. Und bei Johannes melden sich in dieser Startphase sogar auch zahlreiche Vertreter der etablierten jüdischen Religionsführer. Wir wissen nicht warum, ob sie in ihrem Herzen wirklich bewegt waren, ob sie einfach mal diesen Trend mitmachten, um sich nicht zu weit vom Volk zu entfernen und in ihrer Glaubwürdigkeit nicht gefährdet zu sein, beschädigt zu werden. Und wenn wir das lesen, dann merken wir, dass Johannes sich über diesen Zulauf nicht so richtig freuen kann. Was sagt denn mich in Vers 7? Als er viele von den Pharisäern und Sadduzäern, die zu seiner Taufe kommen, sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut! Mit diesem Wort hat Jesus übrigens später auch die Pharisäer bezeichnet. Also da ging es nicht sehr zimperlich zu. Das war eine Wüstenschlange, die man mit diesem Begriff bezeichnete. Tückisch, gefährlich. Und Johannes macht dann deutlich, ob eure Bekehrung echt ist oder nicht, das kann man woran erkennen? Vers 8, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also, liebe Leute, ein Ritual mitzumachen, für sich genommen, besagt noch gar nichts. Wie wird es weitergehen? Wie wird die Frucht sein? Wie wird euer Leben dann aussehen? Was Johannes hier provoziert, ist gewissermaßen der Showdown in der Wüste. Showdown heißt ja etwa beim Pokern, dass alle ihre Karten auf den Tisch legen müssen. Und Johannes legt seine Karten auf den Tisch, er hält nichts zurück, er lässt es an keiner Deutlichkeit mangeln. Nun, die Mehrheit der Pharisäer und Sadduzäer hat damals wahrscheinlich ihre Karten nicht auf den Tisch gelegt. Der Messias fordert heraus, die Karten auf den Tisch zu legen. Und dann, und damit schließen wir dann diesen ersten Teil, wir lesen uns jetzt nur noch die letzten drei Verse durch, 10-12. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, sagt Johannes, jeder Baum, der gute Frucht bringt, wird abgehauen, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unaussprechlichem Feuer. Mit dem Heiligen Geist taufen, das heißt, Jesus wird den, der sich zu ihm bekehrt, in eine persönliche Beziehung hineinziehen. Er wird ihm den Heiligen Geist schenken. Und die letzten Verse machen deutlich, es gibt einen doppelten Ausgang. Die einen werden mit dem Heiligen Geist getauft, also mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und im Neuen Testament und bei Paulus erfahren wir dann weiter, wie das geschieht, nämlich bei der Bekehrung. Und die anderen werden mit Feuer getauft. Das heißt, sie werden in das Gericht geworfen. Und dieses Entweder-Oder malt uns Johannes hier zum Schluss vor Augen mit diesem letzten Bild. Da verwendet er den Begriff der Worfschaufel. Das kann man auch übersetzen als Worfgabel. Sie müssen sich das so vorstellen, das war ein Gerät aus der Landwirtschaft. Und diese Worfschaufel wurde benutzt, wenn man nach dem Dreschen die überflüssige Spreu vom Weizen trennte. Und das geschah, habe ich mir sagen lassen, so. Der Bauer dort auf einem Tennenplatz wirft mit der Worfschaufel das ausgemahlene Getreide in die Luft. Und die leichte Spreu wird vom Wind weggeweht. Das überflüssige Stroh landet ebenfalls an der Seite. Aber der echte Weizen, wenn er das mit der Worfschaufel so hochwirft, der echte Weizen kommt fast an derselben Stelle wieder herunter, wo der Worfelnde steht. Das ist das Bild. Und Johannes sagt, seht genau hin, er hat die Worfschaufel. Er evaluiert unser Leben. Und die Scheune ist das Bild für den Himmel und das unauslöschliche Feuer ist das Bild für die Hölle. Und so hält Johannes seinen Hörern die ganze Wirklichkeit ihres Lebens vor Augen. Und die Frage lautet, kommst du in die Scheune oder kommst du ins Feuer? Kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Und es hängt alles daran, ob du Buße getan hast. Es hängt alles daran, ob du umkehrst zum Messias. Aber damit ist der Höhepunkt dieser Wüstenbegegnung noch nicht erreicht. Denn jetzt, und das werden wir nach der Pause sehen, jetzt erscheint Jesus dort auf der Szene. Und was mit Jesus geschieht, das sollte uns wirklich den Atem verschlagen.